Das habe ich schon gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen.
Den Titel?
Wenn wir jedes Spiel gewinnen, glaube ich, dann ist die Rechnung relativ leicht.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Nachdem wir in der vergangenen Woche aufgrund eines Urlaubs pausiert haben, sind wir pünktlich zum Saisonstart in der Bundesliga wieder da. Es gibt auch einiges zu besprechen und keine Sorge, wir waren die letzten Tage für euch wieder fleißig am Stimmensammeln bei den Bayern. Also deshalb wollen wir direkt loslegen. Es geht heute um Goretzka. De Ligt wird ganz kurz nochmal thematisiert. Der Saisonstart natürlich und am Ende schauen wir nochmal auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Und da soll es ja auch so eine kleine Geschichte rund um Manuel Neuer die letzten ein, zwei Tage gegeben haben. Dementsprechend geht ganz, ganz viel heute wieder in dieser Folge und deswegen freue ich mich sehr, wie gewohnt an meiner Seite Stefan Kumberger zu haben. Grüße dich.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Herr Kumbi, die Vorbereitung ist vorbei, das erste Pokalspiel schon absolviert, der Start der Bundesliga steht unmittelbar bevor. Bevor wir jetzt über die ganzen Personalien sprechen wollen, die ich eben schon angedeutet habe, lass uns doch ganz kurz über dich nochmal eben reden. Bist du eigentlich schon wieder im Wettkampfmodus, dass es schon wieder losgehen kann?
Mein lieber Bjarne, ich war in Ulm. Also von dem her, ich bin im Wettkampfmodus und da darf ich gleich mal eine lustige Geschichte erzählen. Was heißt lustig? In Ulm ist es so, da wird die Stadionstraße 2 Stunden vor Anpfiff gesperrt. Und ich war 1 Stunde und 55 Minuten vorher da und ein Ordner hat mich durchgewinkt. Wir wissen ja alle seit Folge sowieso, dass es durchgewinkt heißt, nicht durchgewunken.
Ja, richtig, richtig.
Und hat gesagt, ja, fahr ruhig. Und dann wurde die Straße immer enger und immer enger und es kamen immer mehr Fans und es war echt brenzlig, dass ich da niemanden über den Fuß fahre. Und die Leute hatten auch schon Bier getrunken und haben dann auch bemerkt, dass das ein Sport1-Auto ist. Und alle Ordner haben immer noch weiter, bis dann ein Chefordner gesagt hat, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, das war jetzt ziemlich übel hier. Darf ich bitte noch die restlichen 30 Meter bis zum Parkplatz fahren? Und dann hat er gesagt, umdrehen. Dann habe ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht 300 Meter zurückfahren, wenn ich 30 Meter vor mir das Ziel habe. Aber er hat darauf bestanden, hat mir dann freundlicherweise den Weg freigemacht, hat alle Fans da weggestaubt. Und dann bin ich da aus dieser Stadionstraße wieder rausgefahren. Aber das war echt brenzlig, was der kleine Fehler eines Ordners so anrichten kann. Also ich bin echt froh, dass ich da niemanden auf den Fuß gefahren bin. Was ich damit sagen will, ich bin autofahrmäßig und auch fußballmäßig total im Wettkampfmodus. Jetzt geht's endlich wieder los.
Das hört sich fast schon mehr als Wettkampfmodus an. Also es ist schon fast Überlebensmodus. Also
ja, allerdings. Überlebensmodus in allen Belangen. Es ist zwar ein bisschen schade, dass die Bayern nicht die Saison eröffnen. Irgendwie hatte ich mich da schon dran gewöhnt. So ja. Freitagabend mit Eröffnungsfeier und Nationalhymne. Aber Sonntagabend in Wolfsburg ist ja auch nicht schlecht.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch schlechtere Starts. Definitiv. Hauptsache es geht wieder los. Das ist natürlich das Hauptziel. Wir wollen allerdings heute, bevor wir über den Saisonstart sprechen, auch nochmal über den Kader allgemein. Wie gut ist er denn jetzt? Wie gut waren jetzt die Vorbereitungen? Wir beide durften ja am Dienstag auch noch beim letzten Test gegen Zürich dabei sein, haben da auch nochmal so ein bisschen ein, zwei Eindrücke von euch, die wir, glaube ich, heute besprechen wollen. Lass uns nochmal über eine Personalie sprechen, beziehungsweise wir wollen über eine Personalie reden, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen ja nicht so ganz in diesen Wettkampfmodus kommen wird, wie du jetzt ihn gerade schon beschrieben hast. Die Rede ist natürlich von Leon Goretzka, denn er bleibt vielleicht beim FC Bayern und trotzdem ist es einfach so, dass der Stand unglaublich schwierig bei ihm ist. Max Eberl hat jetzt die Woche auch nochmal über ihn gesprochen. Wir haben auch noch ein paar O-Töne aus dem Pokal, wo unter anderem Thomas Müller, Joshua Kimmich sich positiv zu ihm geäußert haben. Das alles besprechen wir jetzt ganz in Ruhe in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Kumbi, die Personalie Leon Goretzka lässt uns, aber auch den FC Bayern einfach nicht los. Es deutet immer mehr darauf hin, dass es für ihn ein sehr schweres Jahr oder zumindest einmal eine sehr schwere Hinrunde werden könnte. Jetzt ist die Vorbereitung vorbei. Für alle, die jetzt erst wieder anfangen, sich regelmäßig mit dem FC Bayern zu beschäftigen, weil sie die letzten Wochen mal eine Fußballpause eingelegt haben, kannst du denen zum Einstieg nochmal ganz kurz erklären, weshalb Goretzkas Situation so verzwickt ist?
Ja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die Bayern bei den Gehältern sparen wollen. Das hat Max Eberl auch nochmal deutlich gemacht. Und in der Vorbereitung wurde deutlich, dass Vincent Kompany ja bei Leon Goretzka offenbar skeptisch ist. Also in Korea gegen Tottenham hat er ihn auf so einer seltsamen Position zwischen 8 und 10 spielen lassen. Dann kam eben der große Knall, dass er in Ulm beim Pokalspiel nicht im Kader stand. Und da haben dann die Bosse verkündet, Christoph Freund und Max Eberl, dass man dem Spieler intern mitgeteilt habe, dass es in dieser Saison sehr, sehr schwer wird. Man hat ihn deutlich darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr schwer wird, dass Leon Goretzka Spielzeiten bekommt. Und man überlässt es aber Goretzka selbst darüber zu entscheiden, ob er bleibt, weil Verträge sind Verträge. Pacta sunt servanda, wissen die Lateiner.
Weil dass du da noch eine Fremdsprache unterbringst.
Natürlich.
Hätte jetzt nicht mitgerechnet.
Selbstverständlich. Der Weltbürger. Und ja, oder ob er sagt, okay, ich muss im Hinblick auf die WM 2026 mich beweisen, ich brauche einen Top-Club, um da zu Spielzeiten zu kommen, und ich verlasse den FC Bayern. Stand jetzt hat er den FC Bayern nicht verlassen. Dem Vernehmen nach will sich Leon Goretzka nochmal durchsetzen, weil er hat ja auch schon schwere Zeiten unter Julian Nagelsmann und auch unter Thomas Tuchel erlebt und hat dann doch immer wieder gespielt. Ja. Entweder weil er sehr gut war oder weil es viele Verletzte gab. Und daraus zieht er wohl seine Motivation. Und Stand jetzt will er beim FC Bayern bleiben. Und Max Eberl hat gesagt, na gut, dann ist es so. Solange er hier ist, gehört er zu uns.
Lass uns doch mal direkt ganz kurz in diesen O-Ton reinhören von Max Eberl, den du eben schon angesprochen hast. Du hast ihn daraufhin gefragt jetzt, genau diese Geschichte, die du eben angedeutet hast. Ja, wie hat er denn jetzt darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, ja, Leon, wahrscheinlich ist es eher die Position Nummer 5 im zentralen Mittelfeld. Das hat er darauf geantwortet.
Leon, wir haben nie irgendwie schlecht über Leon geredet. Leon ist ein großartiger Spieler. Leon hat für den FC Bayern Großartiges geleistet. Konkurrenzsituationen sind im Fußball, denke ich, ganz normal. Bei unserer Leistungsgesellschaft auch. Wenn ein junger Schreiber kommt, der besser sind als Sie, dann haben Sie das auch eng vielleicht. Dann wird die Reaktion vielleicht auch eine neue Entscheidung fällen. Das ist manchmal so. Aber nichts Böses. Dementsprechend, Leon ist volles Mitglied der Mannschaft. Das, was die Mannschaft auch sagt. Wir sagen nichts anderes. Wir sagen nur, oder wir haben angedeutet, es kann halt schwer werden. Punkt, das ist es.
Sollte er bleiben, wonach es ja aktuell aussieht, wäre denn er eine Alternative für die Innenverteidigerposition, der ja heute auch gespielt hat?
Wenn er bleibt, ist er vollständiges Mitglied des Kaders. Also Bayern hat keine Trainingsgruppe 2, Bayern schickt keine Spieler weg. Bayern sagt ganz offen, ganz transparent, wie die Situation ist, und dann kann man damit umgehen.
Ja, Max Eberl hat nochmal betont, es gibt keine Trainingsgruppe 2 beim FC Bayern und niemand wird einfach fortgeschickt. Man hat dem Spieler einfach nur offen und ehrlich gesagt, wie man seine Situation einschätzt, und jetzt muss er selbst damit umgehen. Und wenn man ihn gegen Zürich gesehen hat, da ist er als Innenverteidiger aufgetreten, da hat man gesehen, dass Leon Goretzka schon noch Lust hat, Fußball zu spielen. Also ist nicht so, dass der sich hängen lässt. Es gab ja auch ein paar Sprechchöre einzelner Fans, ja. Leon Goretzka, ja. Leon Goretzka. Muss man jetzt nicht überbewerten, weil es waren wirklich wenige Fans, aber er beißt sich durch.
Die Sprechchöre kam tatsächlich nur für ihn und Sven Ulreich an dem Tag. Also Sven Ulreich hatte auch seinen eigenen Fanclub dabei.
Genau.
Noch die bekannten Ulle für Deutschland-Rufe. Dementsprechend, also das zumindest als kurzes Statement, so viele andere Sprechchöre kamen da nicht.
Genau, und grundsätzlich trainiert Leon Goretzka hervorragend. Und allen Leuten, die das nicht glauben, würde ich empfehlen, jetzt mal zuzuhören, weil da hören wir Thomas Müller, der sich darüber geäußert hat, wie den Leon Goretzka derzeit auftritt.
Er war heute nicht im Kader, wie jeder, aber Leon ganz besonders. Hat keine einfache Situation gerade und trainiert, aber trotzdem wirklich exzellent. Das muss man ganz klar herausstellen, wie er arbeitet. Und trotzdem natürlich, wenn du den Kader anschaust und wenn du dann die Entscheidungen des Trainers und des Vereins dann noch mit einbeziehst, dann gibt es immer wieder Härtefälle. Aber das ist eben das, was unsere Jungs aktuell eben auch auszeichnet. Da lässt sich keiner hängen, und was in den nächsten Tagen, Wochen oder sonst wann noch passiert, das wird man sehen. Aber Leon ist einer von uns, und ich glaube, er zeigt uns als Mitspieler, wie wichtig wir ihm sind, und das ist gegenseitig genauso da, und das andere, das wird sich zeigen, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Jetzt muss man ja dazu wissen, Kumbi, das ist jetzt in dem O-Ton nicht dabei, aber das haben ja vielleicht einige von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch schon die Tage online bei uns auf der Seite gesehen oder auf unseren Social-Media-Accounts. Es ging so ein kleines Wortgefecht von euch beiden voraus. Also du wolltest ihn fragen, ja, wie sieht's denn aus mit Leon Goretzka? Und er sagte dir so nach dem Motto, jetzt müssen wir ein bisschen in der Wortwahl aufpassen. Und dann startete sozusagen der O-Ton, wo er dieses Plädoyer dann losgelegt hat. Wie hast du ihn da so wahrgenommen?
Also er hat mich für meine Wortwahl kritisiert, der liebe Thomas Müller. Und ich habe gesagt, naja, wie würdest du's denn? Formulieren, so wie und dann hat er es so formuliert, wie wir gerade gehört haben. Also Ja, also Leon Goretzka ist keiner, der sich hängen lässt im Training, keinesfalls. Und wenn das mehrere Spieler sagen, dann darf man das glauben. Und man hat es auch in der vergangenen Saison ja erlebt. Da ich erinnere wieder an die Teamvorstellung, als der Abschied schon mal so ein bisschen angesprochen wurde. Thomas Tuchel hat gesagt, das weiß ich doch nicht, ob der Ende August noch da ist. Aber es ist Luft nach oben bei ihm. Und dann kommt Leon Goretzka frisch geduscht aus der Kabine und sagt, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich bleibe hier.
So, ich wollte sagen, eigentlich wartet man fast nur darauf, dass jetzt irgendwann, was natürlich total verständlich ist, dass er sich aktuell öffentlich nicht äußert bei der Situation, aber eigentlich wäre das jetzt so noch ein bisschen das i-Tüpfelchen auf die ganze Geschichte jetzt, dass Max Eberl sagt, ja, wahrscheinlich bleibt er eher oder gehört fest zum Kader. Joshua Kimmich und Thomas Müller sprechen beide davon, dass er ein absoluter Vollprofi ist. Manuel Neuer hatte damals, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen berichtet, ihn gelobt auf der Südkorea-Reise. Eigentlich fehlt nur noch ein frisch geduschter Leon Goretzka und ein Liebesgeständnis.
Ja, aber also die Verhältnisse sind ja klar. Also das weiß man ja, dass er sich beim FC Bayern wohlfühlt. Du hast ihn ja auch mit mir am Tegernsee erlebt, wie er da mit den Fans umgeht. Ja, ja. Also er ist kein Stinkstiefel, der ein Autogramm gibt und dann sofort in der Kabine verschwindet, sondern der macht mir schon den Eindruck, dass er noch Lust hat auf den FC Bayern. Und ja, vielleicht zieht er wirklich die Motivation daraus, wie das eben in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Vielleicht auf die Verletzungen seiner Kollegen wird er nicht hoffen, aber er geht den Weg aktuell, dass er sagt, ich trainiere einfach gut, bis der Trainer nicht mehr an mir vorbeikommt.
Es wird wahrscheinlich allerdings, auch wenn er berechtigterweise und wir ja auch nicht darauf hoffen, dass sich irgendjemand verletzt, es wird wahrscheinlich zumindest für das Schicksal von Leon Goretzka wäre es entscheidend in dem Moment oder aus dem Grund einfach, dass wir jetzt, du hast das Testspiel gegen Zürich schon angesprochen, da ist er in der Innenverteidigung an der Seite von Eric Dier aufgelaufen, rund eine Stunde durfte da beginnen. Auf der 6 waren zu dem Zeitpunkt Palinja und Konrad Leimer. Dann später kamen dann Pavlovic und Kimmich rein. Du hast es eben schon gesagt, Goretzka hat ein absolut solides Spiel in der Innenverteidigung gemacht. Zürich war jetzt auch nicht die Riesenhausnummer und so ehrlich muss man sein, da hatte Bayern gefühlt fast 85% Ballbesitz, aber er war total solide und gut im Spiel drin und trotzdem war es ja eigentlich das letzte Zeichen nochmal, dass er in dieser Rangfolge, wie ich es am Anfang gesagt habe, von diesen defensiven Mittelfeldspielern aktuell halt an Position Nummer 5 ist.
Ja, das hast du mir ja schon während des Spiels ganz richtig gesagt. Also, dass er da in der Innenverteidigung aufgetreten ist oder aufgestellt wurde, das hat schon gezeigt. Auf der 6 ist er für Vincent Kompany aktuell keine Option. Und Leon Goretzka hat natürlich auch ein paar Nachteile gegenüber der Konkurrenz. Also, Joshua Kimmich hat wieder ein gutes Standing nach der guten Rückrunde, beziehungsweise nach den guten letzten Monaten und der guten EM. Palinja als Star-Einkauf, den setzt man auch nicht sofort dauerhaft auf die Bank. Konrad Leimer hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ist kein Top-Verdiener und leistet trotzdem sehr, sehr viel. Und Alex Pavlovic ist eben der kommende Mann. Von dem her ist es auch so ein bisschen Ausschlussverfahren. So ehrlich muss man sein.
Ja, obwohl, wie gesagt, ja viele, wir haben es eben gesagt, immer noch davon schwärmen, was für ein Vollprofi er ist. Du hattest auch die Gelegenheit, mit Joshua Kimmich zu sprechen. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz reinhören, weil du hast die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu reden nach dem Sieg in Ulm. Und auch da, er hat sich nochmal sehr lobend über die Spielweise und auch die Art und Weise, wie Leon Goretzka eigentlich über Jahre beim FC Bayern aufgetreten ist, geäußert.
Jetzt langsam mit der Transferperiode zu Ende. Bei Ihnen sind alle Dinge geklärt, soweit ich weiß. Leon Goretzka ist heute außen vor geblieben. Bringt sowas Unruhe in die Mannschaft? Ist das Thema oder ist das einfach der Stärkste überlebt? Weil Sie sind ja auch jemand aus dem Mittelfeld.
Ja, ich habe vorhin schon die Frage gestellt bekommen. Generell ist das natürlich eine Entscheidung vom Verein, auch vom Trainer. Natürlich jetzt, ich sehe es aus einer Spielerperspektive, da tut es mir natürlich leid, weil Leon schon einer ist, der sich immer reinhaut, der immer 100% gibt, der sich immer auch in Dienst der Mannschaft stellt. Ich weiß nicht, was es da für Gespräche gegeben hat, da bin ich dann der falsche Ansprechpartner für.
Also das gilt jetzt für Joshua Kimmich, für Manuel Neuer und auch für Thomas Müller, die sich ja alle schon zu Leon Goretzka geäußert haben. Die sind natürlich ein bisschen im Zwiespalt zwischen ihrer Loyalität gegenüber einem Mitspieler, mit dem sie die Champions League gewonnen haben, gegenüber einem Mitspieler, den sie offenkundig sehr, sehr schätzen, und der Tatsache, dass sie natürlich nicht öffentlich die Clubführung kritisieren dürfen. Also es wird ja immer wieder betont, das ist nicht unsere Sache, wir sind die Spieler, das war so, ist so und wird auch immer so bleiben. Ja. Stell dir mal vor, ein Manuel Neuer würde sagen, also was der Eberl und der Freund da machen, die sind ja verrückt.
Ja, natürlich.
Das werden wir nicht hören. Da finden alle drei Topstars, die wir dazu gehört haben in den letzten Wochen, schon die richtigen Worte.
Ja, sehe ich auch so, definitiv. Und es, wie gesagt, macht ja auch den Eindruck, soweit, egal ob wir jetzt am Tegernsee waren, ob wir das Testspiel gegen Zürich, deine Eindrücke aus Südkorea, wie gesagt, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal hier betont, er lässt sich nicht hängen und er versucht weiter seine Chance zu suchen, so verzwickt, wie eben die Situation auch zu sein scheint. Deswegen da vielleicht die letzte Frage, weil ich es mir vorstellen könnte, dass vielleicht einige Fans da draußen sagen, okay, aber wenn es jetzt so eindeutig ist, dass er eigentlich aktuell keine Rolle spielt, warum wechselt er dann denn nicht? Also kannst du das irgendwie nochmal versuchen zu erklären? Denn natürlich liebt er den Verein, natürlich verdient er hier gutes Geld, ist seit vielen Jahren in München, fühlt sich in der Stadt wohl. All die Geschichten, Bayern München ist ein großer Verein, ob du auf dem Niveau was bekommst, ist noch eine andere Geschichte. Und trotzdem, Rudi Völler hat es doch letztes Mal auch gesagt, Leon Goretzka kann nur wieder in die Nationalmannschaft zurückkommen, wenn er halt auch regelmäßig spielt. Danach sieht es ja einfach aktuell nicht aus.
Und zwar bei einem guten Club. Also genau. Was man so hört, fehlt natürlich für Leon Goretzka auch so ein bisschen der Markt. Also das oberste Regal, Real Madrid oder der FC Barcelona oder der FC Liverpool, Manchester City, all die Namen, die sind ja aktuell nicht in der Verlosung. Da bemüht sich niemand um Leon Goretzka. Und ich weiß nicht, ob er in West Ham, die ja in der vergangenen Saison schon ein bisschen vorsichtig ihre Fühler nach Leon Goretzka ausgestreckt haben, ob er da glücklich werden würde. Und Leon Goretzka weiß natürlich auch, dass ja die größte Bühne, die du als deutscher Nationalspieler haben kannst, klar, ist der FC Bayern München. Da bist du jede Woche im Fokus, da läufst du nicht unter dem Radar, da passiert dir das nicht, dass die Leute gar nicht mitbekommen, wie du spielst. Und da entsteht dann auch durch die Fans und durch die Öffentlichkeit ein gewisser Druck. Und da schaut sich jedes Wochenende Bundesliga pur an bei Sport1 am Sonntagvormittag und sieht, wie gut du spielst. Und ja, das ist jetzt in der Premier League oder in der Serie A oder in La Liga nicht der Fall, weil gibt es mal eine Ergebnismeldung. Verein X hat verloren, Leon Goretzka lief 30 Minuten auf, fertig.
Da, ich meine, das haben wir ja jetzt lange jetzt darüber diskutiert, wo wir über die Personalien Gündogan oder selbst Toni Kroos gesprochen haben, der natürlich irgendwann durch diese Champions-League-Erfolge nochmal besonders wieder auch international in den deutschen Fokus sozusagen gerückt ist. Aber da haben wir auch schon lange drüber gesprochen, der selber meinte, ja gut, wie viele von euch haben denn jetzt die letzten 10 Jahre La Liga jedes Wochenende gesehen? Ne? Oder die Serie
vollkommen
A.
Richtig. Und wenn Toni Kroos das sagt, dann ist das ja Gesetz. Also diesen Effekt gibt es leider Gottes, dass wenn du nicht in der Bundesliga spielst und nicht beim FC Bayern spielst, dann wird es ganz schwer, dich zu präsentieren. Ich sage jetzt nicht, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer die Augen verschließt, was denn da im Ausland passiert. Gibt ja auch andere Beispiele mit Pascal Groß. Aber ja, also es ist nun mal so, dass du so ein bisschen aus dem Fokus gerätst, unter dem Radar läufst und dann wird es schwer, dich zu beweisen.
Lass uns das Thema zumachen. Letzte Frage vielleicht einfach nochmal dazu. Glaubst
schon
du,
wieder eine letzte Frage. Hier kommt ja eine letzte Frage nach der anderen.
Ich wollte gerade sagen, da kommen noch einige letzte heute, das glaubst du gar nicht, wie viele letzte Fragen ich hier aufgeschrieben habe. du beantwortest sie immer so gerne und so gut, deswegen kommt da nochmal eine zweite letzte hinterhergeschoben. Das ist ja das Problem. Glaubst du, falls jetzt die Hinrunde, ich weiß, ist ein bisschen hypothetisch, aber falls sie jetzt so ablaufen sollte, es verletzt sich jetzt keiner, klar haben die Bayern auch eine Dreifachbelastung, die Champions League kommt dazu, auch mit einem neuen Modus. Er macht vielleicht auch 2, 3 Spiele, aber an sich ist er eher außen vor, kommt vielleicht sogar manchmal in der Innenverteidigung statt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, dass er sich im Winter dann nochmal überlegen würde, dass er sagt, okay, ich versuche jetzt ein halbes Jahr durchzupowern, Training Gas zu geben, auf meine Chance zu hoffen. Wenn sie nicht kommt, dann muss es halt der Winter sein.
Ich sitze nicht im Kopf von Leon Goretzka, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass im Winter, wenn die Saison mal die Hälfte rum ist, dann kann er ja auch ablesen, wie läuft es denn konkret, wenn wirklich Wettbewerbsfußball gespielt wird, Champions League Pokal und auch Bundesliga, dann kann er ja schwarz auf weiß ablesen, wie viel Spielzeit er bekommen hat und dann kann er sich das neu überlegen. Also ich glaube, im Winter werden die Karten tatsächlich nochmal neu gemischt.
Dann lass uns von einer Personalie aufs große Ganze ein bisschen rumswitchen. Jetzt ist die Vorbereitung ja schon ein paar Tage vorbei. Du hast das Spiel in Ulm letzte Woche Freitag ja schon angesprochen. Der Transfermarkt geht zwar noch so rund 10 Tage, 8, 9 Tage. Es ist aber, sieht sehr danach aus, dass sich nicht mehr allzu viel im Kader bewegen wird. Wir wollen Max Eberl gleich auch einmal dazu hören. Erstmal kurz die Frage an dich. Wie stark ist denn deiner Meinung nach der aktuelle Bayern-Kader?
Ich glaube, er ist ein Stück weit besser geworden als in der vergangenen Saison. Also man hat ja den ewigen Bankdrücker Bounassar abgegeben. Man hat den Mann, der größtenteils auf der Bank saß, mit Erik-Maxim Choupo-Moting abgegeben. Masraoui, da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wie kann man den Mann abgeben? Bei die Licht sehe ich das anders. Das ist eine ganz schwierige Personalie, sprechen wir gleich drüber. Den hätte ich persönlich behalten. Uli Hoeneß ist auch jemand, der gesagt hat, den schätze ich sehr. Also, wenn man jetzt die Abgänge den Zugängen gegenüberstellt, ich halte Michael Olise für einen Top-Transfer, João Palhinha ebenso. Also, ich würde sagen, das Niveau insgesamt in der Breite und auch in der Tiefe des Kaders ist ungefähr gleich geblieben.
Dann lass uns das doch mal ganz kurz überprüfen, ob deine Worte, die du jetzt gerade über den Kader gefunden hast, auch die ähnlichen sind, die Max Eberl am Dienstag gesagt hat. So bewertet er nämlich aktuell den Bayern-Kader.
Wir haben einen guten Kader, wir sind gut aufgestellt und in Verletzungen, das ist glaube ich bei Hiroki war schon so gewesen, war auch die erste Frage gewesen, ich glaube auch von Sky sogar. Was passiert jetzt noch auf dem Transfermarkt? Also Planung ist das eine, wenn Dinge in der Transferperiode passieren, ist die erste Frage, macht man noch was? Aber die Jungs kommen doch relativ schnell wieder zurück, hoffentlich. Bei Josip war eben heute die OP erst, wir hoffen, dass es gut gelaufen ist, wir haben noch nichts gehört, der schläft wahrscheinlich noch. Und dann wird er wieder zurückkommen und dann wird der Kader dann eben auch stehen. Dafür gibt es einen größeren Kader, ohne zu groß zu werden, um genau solche Dinge abzufangen.
Also die Tatsache, dass nach der Verletzung von Josip Stanisic nicht mehr nachgelegt werden soll, zeigt ja, dass Max Eberl einigermaßen zufrieden ist mit dem Kader. Ich glaube, wenn er nicht öffentlich sprechen müsste, sondern am Kaminfeuer, dann würde er vielleicht sagen, ja okay, das hätte ich mir noch gewünscht oder das hätte noch ein bisschen besser laufen können. Aber wie Max Eberl selber gesagt hat, man muss erst mal abwarten. Fußball ist ein Ergebnissport und dann wird am Ende abgerechnet und dann lässt er sich tatsächlich gerne von uns Journalisten und Reportern, lässt er sich da gerne benoten. Es ist eine bisschen eine Wundertüte beim FC Bayern aktuell, weil es natürlich schon so ist, die Bayern sind unter den Top-Teams, alle BVB-Fans mal weghören, unter den Top-Teams sind die Bayern die einzige Mannschaft, die einen neuen Trainer haben. Und man hat, glaube ich, beim Supercup gesehen, dass das schon eine wertvolle Sache ist, wenn du einen Trainer ein zweites, ein drittes Jahr hast, der dann Ideen nochmal weiterentwickeln kann und vor allem, wenn ein Gerüst steht. Das war ja immer die Stärke von Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison. Da konntest du ein Mosaiksteinchen rausnehmen, hast ein anderes reingesetzt und das Bild hat trotzdem noch gestimmt. Und auf der Stufe ist der FC Bayern noch nicht. Auf der Stufe kann der FC Bayern noch nicht sein. Deswegen glaube ich, wird das ein ganz spannender, ein ganz, ganz spannender Meisterschaftskampf. Und Uli Hoeneß hat es gesagt, aktuell ist Bayer Leverkusen der Favorit, klar, weil sie Titelverteidiger sind. Aber die Bayern haben natürlich immer den Anspruch, Erster zu werden. Und also es ist, ich kann den Bayern-Fans da draußen leider nicht versprechen, dass ich davon ausgehe, dass die Bayern Meister werden. So leid es mir tut, das wird eine ganz enge Kiste und der erste richtige Prüfstein, da freue ich mich ja schon richtig, ist das mittlere Wiesenwochenende, wenn die Leverkusener nach München kommen. Ich glaube, dann kann man schon mal eine kleine Abrechnung machen, ein kleines Fazit ziehen. Wo steht die Bayern-Mannschaft unter Vincent Kompany?
Du hast mir jetzt ganz viel dahingelegt in diesem O-Ton von dir. Also da sind ganz viele Sachen, die ich aufgreifen möchte. Ich versuche es mal chronologisch. Ich habe nebenbei ein paar Stichworte gemacht, um chronologisch ein bisschen abzuhaken. Ein Satz noch ganz kurz. Verstehst du es, dass die Bayern aufgrund der Stanisic-Verletzung ist ein Außenbandriss, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Außenbandriss lässt sich jetzt spekulieren. Die meisten sagen 6 bis 8 Wochen. Ist unterschiedlich. Er ist auch schon operiert worden am Dienstag direkt. Hat sich im Training am Montag zugezogen bei einer Grätsche. Das hatte Max Eberl uns verraten. Verstehst du, dass sie da nicht nochmal nachlegen? Also, dass sie sagen, okay, das ist jetzt keine riesige Verletzung, genauso wie bei Ito. Wir hoffen, dass sie schnell wieder zurückkommen und vertrauen dem Kader, der gerade da ist.
Ja, verstehe ich schon, weil wenn du dich am Montag verletzt und am Dienstag wirst du operiert, das sind ja oft die entscheidenden Momente. Also ich sage jetzt mal, wenn ich mir das Außenband reiße, dann gehe ich zum Hausarzt oder ich gehe in die Notaufnahme und dann heißt ja, nächster OP-Termin, Herr Kumberger, Sie sind gesetzlich versichert, kriegen Sie dann im November. oder sowas oder Oktober. Ja, ich möchte jetzt das deutsche Gesundheitswesen nicht schlechter reden, als es ist.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, aber, wenn, sonst hört das noch einer und du kriegst erst im Dezember oder nächstes Jahr, Februar.
Genau, also es gab ja schon Spieler, die sind direkt ins Auto gesetzt worden und sind von der Allianz Arena nach Innsbruck in die Universitätsklinik gefahren worden oder gleich nach Amerika geflogen worden zu irgendwelchen Experten am Skalpell. Also von dem her, Josip Stanisic hat die besten Voraussetzungen, dass er schnell wieder fit wird. Und man darf nicht vergessen, auf rechts außen gibt es ja die Möglichkeit, Sascha Boe einzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, Konrad Leimer da hinten reinzuziehen. Selbst ein Joshua Kimmich kann man da hinten nochmal hinstellen. Also so sehr ich Josip Stanisic schätze, glaube ich nicht, dass du da nachlegen musst. Deswegen hast du ja Spieler, die vielfältig sind, wie eben Joshua Kimmich und Konrad Leimer, und da lässt sich das für ein paar Wochen schon verkraften. Und man darf nicht vergessen, es stehen ja auch Länderspielwochen an, wo du eben nicht spielst. Also aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann, machen die Bayern da alles richtig, weil diese Panikkäufe, du weißt das ganz genau, oder Sola oder
Bounassar jetzt erst vor kurzem, wie gesagt, am Ende hat es ihn fast 4 Jahre unter Vertrag, ne?
Also. Ja, und wie hieß er denn? Deutscher Nationalspieler, türkische Wurzeln, Spartak Moskau unter Pep Guardiola. Serdar Tasci. Ja, Serdar Tasci. Genau. Serdar Tasci, das war auch so ein Einkauf. Lieber Finger weg davon.
Dass du aber gerade die ganzen Lebenslauf aufzählen konntest, aber nicht auf den Namen gekommen bist, das ist auch Respekt.
Ja, ich habe auch das Gesicht vor Augen gehabt, aber irgendwie, und jetzt muss ich dran denken, dass ein ehemaliger Kollege mit türkischen Wurzeln gesagt hat, der heißt nicht Tasci, sondern Tazje. Aber ich glaube, wenn du damit um die Ecke kommst, dann sagen die Leute, wie meinst du überhaupt?
Ich wollte gerade sagen, da hätte ich, glaube ich, fast ins Mikro gebissen. Da hätte ich mich verschluckt, glaube ich, gleich. Das hätte ich nicht geschafft. Aber wir wissen, glaube ich, hoffentlich alle, wen wir meinen. So, fertig ist. Nächster Punkt, den ich mir notiert habe dazu. Jetzt haben wir aber die Defensive schon angesprochen. Wir wollen gleich danach über Matthijs de Ligt reden, weil es ist im Endeffekt, wenn wir uns den Kader anschauen, an Neuzugängen ist was fürs Mittelfeld geholt worden. Palinha, Offensive, ein Olysee. Für die Abwehr sind sozusagen Stanisic zurückgekommen und Ito neu geholt worden. Beide jetzt erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate bei Ito verletzt. Es ist mit dem De Ligt, Masraoui Leute weggegangen. Ein Kimmich wird nicht mehr unbedingt in der Abwehr gesehen, sondern rückt wieder ins Mittelfeld vor. Das heißt, die Personaldecke ist eher ein bisschen kleiner geworden in der Defensive. Sind denn die Bayern für dich defensiv gut genug besetzt, quantitativ wie qualitativ?
Also das, was ich bisher defensiv gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns du erinnerst dich, am FC Bayern Campus gegen Zürich kurz drüber unterhalten, dass wir schon den Eindruck hatten, in der Defensive haben die Bayern eine klare Idee und da wissen sie, was zu tun ist. Vorne sieht es noch so ein bisschen aus, so nach dem Motto, das sollen mal die Zauberfüße da vorne machen. Da habe ich jetzt noch nicht so den ganz genauen Kompanieplan erkannt, aber sie waren bisher erfolgreich, soweit man das bei Testspielen sagen kann, außer das Unentschieden in Düren.
Musste selbst Max Eber ein bisschen schmunzeln, ne? Am Dienstag.
Hat er selber so gesagt, und von dem her, ich glaube defensiv, wenn du da eine klare Idee hast, dann kommst du auch durch so Verletzungszeiten durch, und man darf nicht vergessen, also wenn du jetzt einen Konrad Leimer zum Beispiel rechts hinten hinstellst, dann ist das die Viererkette mit Alphonso Davies, mit Min-Jae Kim und mit Dayot Upamecano, mit der bist du in der vergangenen Saison reingegangen, ohne dass da irgendwie diskutiert worden wäre.
Ja.
Also alles gut. Ich mache mir ehrlich gesagt um die Defensive der Bayern keine Sorgen.
Okay, das ist ja interessant, weil es gibt ja zumindest andere Stimmen in dem Sinne, die sagen, jetzt lass uns nämlich so langsam zu Matthijs de Ligt kommen, die sagen, okay, mit ihm ist ein Wortführer, auch ein Leader dieser Viererkette gegangen. Mit Kimmich genauso jemand, der da hinten auch in der Viererkette Sachen strukturiert hat. Und es war ja so ein bisschen, die leichte Kritik im vergangenen Jahr an Kim und an Upamecano, dass die super Voraussetzungen haben, super schnell sind, total körperlich, also auch, wie du es jetzt sagst, fürs Gegenpressing diese Kompaniespielweise gut passen könnten, aber halt keine Organisatoren sind in dieser Viererkette, also dass sie eigentlich jemanden neben sich brauchen, wie Eric Dier als Beispiel, der jetzt noch da ist, oder De Ligt oder Jonathan Tah, der halt sie so ein bisschen noch führt und coacht, auch von der Sprache her. Das wäre ja Stand jetzt weniger gegeben. Also Dier wäre noch da, sieht aber zumindest aktuell danach aus, dass er eher Position 3 in der Verteidigung, sozusagen in der Innenverteidigung übernimmt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es die richtige Wortwahl ist, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass Minjae Kim und Dayot Upamecano nicht kaltblütige Verteidiger sind, die auch mal auf den Ball drauftreten und Ruhe ins Spiel bringen, sondern Minjae Kim, das hat er auch in Korea gesagt, sein Spiel ist eben nach vorne zu gehen, frühzeitig den Ball zu bekommen, frühzeitig zu stören, dann auch mal weit weg vom eigenen Tor zu stören. Ja. Wenn wir gesehen haben, wie hoch Vincent Kompany verteidigen lässt, dann kommt es Minjae Kim entgegen. Und der Dayot Upamecano hat, so haben wir es in Rom gesehen, so haben wir es in Bochum gesehen, natürlich auch manchmal so seinen Schlendrian drin. Denk auch an den Pass da in Manchester, gegen Manchester City eine Saison davor. Also die ganz, 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 ganz abgebrühten Innenverteidiger sind die beiden nicht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich so ein Faible habe für so kühle Typen, wie es eben ein Matthijs de Ligt ist. Aber ich, also es ist halt eine Frage, welche Idee gibst du den Spielern mit? Also ich gehe, also die Spieler lernen ja auch alle und die Spieler können sich ja auch weiterentwickeln und so weiter. Und wenn Vincent Kompany sich darauf konzentriert, dass er Kim und Upamecano so ein bisschen die Seriosität einimpft und ihnen sagt, das sind eure Aufgaben, konzentriert euch darauf, dann kannst du auch erfolgreich mit denen in die Saison gehen. Also die Männer haben ja auch einiges an Geld gekostet und sind keine schlechten Fußballer. Also
absolut nicht.
Ich weiß gar nicht, woher da jetzt diese Angst kommt, so sehr ich Matthijs de Ligt schätze.
Ich meine, du hast ja eben schon die abgebrühten Innenverteidiger angesprochen. Ich glaube, Vincent Kompany war genauso einer in seiner Karriere später raus. Also dementsprechend, wer soll nicht besser Innenverteidiger-Coaching machen, auch eine Weiterentwicklung, als ein Vincent Kompany?
Richtig.
Also da hast du ja eigentlich fast den richtigen Aufwahl. Dementsprechend verwundert es ja umso mehr, Kumi, weil lass uns zu dem Punkt kommen, dass jetzt aktuell so ein bisschen Gerüchte aus England kommen, rund um de Ligt, dass es da ein Gespräch gegeben haben soll mit Kompany. Kannst du das Ganze nochmal so versuchen, ein bisschen zu erklären und einzuordnen für alle, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben?
Ja, also The Athletic, ein seriöses Portal aus England, berichtet, dass sie aus dem engen Umfeld von Matthijs de Ligt erfahren haben, dass de Ligt ein Gespräch hatte oder gehabt habe mit Vincent Kompany und ihm gesagt hat, Vincent, ich habe irgendwie den Eindruck, oder Herr Kompany, ich habe ein bisschen den Eindruck, ihr wollt mich unbedingt verkaufen, ihr habt mich auf dem Markt angeboten, was ist denn da los? Und laut Athletic hätte eben Vincent Kompany geantwortet, Matthijs, du bist mein Innenverteidiger Nummer 1. Und da ist bei Matthijs de Ligt der Eindruck entstanden, dass der Trainer ihn gar nicht verkaufen will, sondern dass das alles so aus der Vorstandsecke kommt.
Okay.
Ja, und
jetzt haben die Bayern ja allerdings schon darauf geantwortet, so wie ich es zumindest gehört habe.
Genau, die Bayern haben reagiert und haben den Kollegen von The Athletic mitgeteilt, also so ein Gespräch habe es in dem Zusammenhang nicht gegeben. Es ist natürlich schon eine pikante Sache, weil wenn man jetzt hier so den Eindruck erweckt, der Vorstand hätte sich da über den Trainer hinweggesetzt, das ist eine gefährliche Nummer für die Bayern. Ich weiß, und das hat Matthijs de Ligt im März beim Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden gesagt, er hat keine Gedanken an einen Wechsel. Also die Idee, dass Matthijs de Ligt den FC Bayern verlassen könnte, ist während und nach der EM erst entstanden. Über die Gründe haben wir schon gesprochen, weil er sehr gut verdient, Preis-Leistungs-Verhältnis etc. Wichtig ist zu wissen, Uli Hoeneß hat in Seligenporten bei dem Termin gesagt, er sieht es als Aufgabe, den Kader zu gestalten bei Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und dem Trainer Vincent Kompany. Und auch im Vorfeld ist immer wieder betont worden, natürlich hat der Trainer auch ein bisschen Einfluss auf die Kaderplanung. Also das muss man schon so ein bisschen einordnen. Klar, es ist beim FC Bayern so, der Trainer hat nicht den allergrößten Einfluss auf die Kaderplanung, aber er wird natürlich auch konsultiert. Und wenn der FC Bayern als Verein sich dazu entscheidet, Matthijs de Ligt abzugeben, dann darf man davon ausgehen, dass auch Vincent Kompany davon gewusst hat und diese Entscheidung mitgetragen hat.
Es war jetzt ja die ganze Zeit immer die Rede von diesem Umbruch. Ne? Und jetzt am Ende war klar, Es müssen ein, zwei Spieler den FC Bayern verlassen, wie du es eben schon angedeutet hast, die gut verdienen, ja, die vielleicht preis-leistungsmäßig, dass das gerade nicht mehr so zusammenpasst. Es wurde De Ligt dafür ausgesucht. Es wurde an sich, zumindest so, wie man es jetzt immer gehört hat, wie wir es vorhin besprochen haben, Leon Goretzka ausgesucht, ja, wo man vielleicht da gesehen hat, okay, die beiden haben sehr, sehr gute Verträge und haben jetzt in der letzten Saison aus Sicht des Vorstands, aus Sicht des Aufsichtsrats nicht das gebracht, was ihre Verträge an sich beinhalten. Ist das damit dann wirklich schon getan, zu sagen, okay, das reicht als Grund, ja, dem Trainer dann zu sagen, hey, die spielen zum Beispiel nicht, also den wollen wir verkaufen, den setzt er jetzt zum Beispiel nur in der Innenverteidigung ein, also wenn wir es jetzt mal ganz überspitzt sagen, denn die müssen unbedingt von dieser Gehaltsliste runter?
Die sportliche Hoheit liegt beim Trainer. Also der letzte Trainer, dem öffentlich Ratschläge gegeben wurde, wer spielen soll, das war, glaube ich, Otto Rehhagel. Da hat Franz Beckenbauer öffentlich gesagt, der Andi Herzog soll nicht spielen, der Mehmet Scholl soll lieber auf dem Platz stehen. Ja. Ich glaube, so wie ich Vincent Kompany einschätze, wenn er wirklich der Meinung gewesen wäre, dass Matthijs de Ligt Innenverteidiger Nummer 1 ist, dann hätte er genügend Mut und Standing gehabt, das den Bossen mitzuteilen und zu sagen, den bitte keinesfalls verkaufen, egal welche finanziellen Nöte bestehen, dem möchte ich eine Chance geben, der soll mein Chef in der Abwehr werden. Und ich glaube einfach, da gibt es ja Kommunikationsprobleme, da gibt es einfach so ein Gespräch, da gibt es ja dann immer zwei Versionen und der eine hat das so verstanden, der andere hat das so verstanden. Im Artikel von The Athletic heißt es ja auch, bei De Ligt oder in seinem Lager wäre der Eindruck entstanden, dass der Vorstand vor allem an dem Abschied gearbeitet hat. Also es sind ja nur Eindrücke entstanden und letzten Endes ist die Sache rum ums Eck. Matthijs De Ligt ist, was ich so auf Instagram verfolge, einigermaßen glücklich bei Manchester United. Also seine Frau, die postet kräftig und fühlt sich, glaube ich, auch ganz wohl in England. Von dem her schwamm drüber. Es ist ein brisanter Bericht. Es hat seine Pikanterie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern-Bosse komplett über den Kopf hinweg von Vincent Kompany entschieden haben, wer geht und wer nicht, weil dafür ist der Trainer da. Sportliche, also in den Leitplanken des Vorstands und des Aufsichtsrats darf sich der Trainer bewegen. Und das tut Vincent Kompany. Und ja, also ich glaube nicht, dass dieses Gespräch wirklich so stattgefunden hat, dass Vincent Kompany da Matthijs de Ligt ganz, ganz große Hoffnungen gemacht hat.
Dann danke dir da schon mal für deine Einordnung. Zum Abschluss lass uns da noch mal ganz kurz einen O-Ton von Max Eberl hören, der ja noch mal so ein bisschen versucht hat, da drin zu erklären, warum es denn für die Bayern jetzt diesen Sommer so wichtig war, vielleicht jetzt nicht einen Umbruch zu machen, wo plötzlich 10 Spieler den Verein verlassen, aber eine Senkung des Etats sozusagen herbeizuführen. Also das kann man ja genauso machen, indem man einfach neue Verträge irgendwann schließt zu anderen Bezügen, zu geringeren Bezügen in dem Fall. Das hat er darauf geantwortet. Ich finde den O-Ton sehr interessant, deswegen lass uns den nochmal kurz anhören und dann sprechen wir drüber. Das meint Max Eberl zur Senkung des Etats.
Auch Bayern München ist jetzt nicht frei davon, auch Einnahmen zu generieren, darum auch Verkäufe von Spielern. Wir können nicht alle Topspieler behalten, auch wenn es die Menschen gerne hätten. Es wäre sehr schön, aber auch das Gehaltsgefüge können wir da nicht stemmen. Und dementsprechend müssen wir eine gesunde Mischung zwischen Einnahmen und Ausgaben finden, um gleichzeitig einen konkurrenzfähigen Kader zu haben, um die Champions League gewinnen zu wollen. Und da in der Balance müssen wir uns bewegen. Das hat Bayern immer wieder geschafft. Durch die Zeit, und das ist halt auch Kaderpolitik, wenn du Verträge verlängerst, meistens verlängert man ja doch dann zu anderen Konditionen. Da hat man jetzt eine unfassbar erfolgreiche Ära geprägt und jetzt, man fängt nicht neu an, also nicht dieser ominöse Sisyphus-Effekt, der Stein rollt wieder ganz runter, aber man muss ein bisschen wieder vielleicht kleinere Brötchen backen diesbezüglich, um dann wieder einen Kader zu bauen, um erfolgreich zu sein.
Und jetzt sind da meiner Meinung nach, Kombi, mehrere interessante Sachen drin. Das erste natürlich, wie er das erklärt, diesen Zwiespalt zwischen, ja, der Etat muss runter und trotzdem willst du einen Kader haben, der die Champions League gewinnen will. Ne? So hat er es ausgedrückt. Und am Ende aber den Punkt, der FC Bayern ist jetzt aber auch nicht so finanziell geschädigt. Also man muss jetzt nicht den Eindruck bekommen, nur weil man ein bisschen den Etat senken möchte, dass man jetzt, wie er es gesagt hat, den Stein wieder komplett hochrollen muss. ne, dass man jetzt plötzlich ganz, ganz tief anfängt. Aber er sagt halt, kleinere Brötchen backen. Und das ist, diese Wortwahl ist für mich jetzt in den letzten Wochen zum ersten Mal so gefallen. Dieses, dass der FC Bayern, was finanziell angeht, vielleicht etwas kleinere Brötchen backen muss. Oder interpretiere ich da zu viel rein?
Ja, also kleinere Brötchen backen, das ist eine Metapher, die jeder versteht. Also das versteht meine 3-jährige Tochter auch. es ist natürlich so, sowas, und das versucht ja auch Max Eberl damit zu erklären. Du gewinnst 2020 die Champions League. Du hast einen Top-Leistungsträger, Leon Goretzka. Du hast einen Joshua Kimmich, der einen großen Anteil hatte. Du hast Kingsley Coman, der das entscheidende Tor geschossen hat im Finale. So, und dann laufen die Verträge aus und dann kommen die Spieler und sagen, hey, ich habe das geleistet. Und der Verein sagt natürlich, du bist uns wichtig, du bleibst hier und du kriegst 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen mehr. Also so Vertragsverlängerungen sind ja meistens gut fürs Konto der Spieler. Ja. Wenn es nicht eine wirklich Sondersituation ist wie bei Arjen Robben oder Franck Ribéry, die schon ein gewisses Alter haben, das dann so Dankbarkeitsverträge waren, die dann sehr leistungsbezogen waren. Also so grundsätzlich für einen Spieler im besten Fußballeralter, wenn da der Vertrag verlängert wird, dann darf sich der Geldbeutel des Spielers freuen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die immer weiter raufgeht. Und dann kommt ein nächster Spieler und sagt, wieso verdient der so und so viel? Ich habe in der Zeitung gelesen, der kriegt das und das. Bin ich denn wirklich um so viel schlechter? Und dann ist das so ein Rattenschwanz. Das ist so eine selbst antreibende Maschine. Und irgendwann bist du bei einem Gehaltsniveau, das einfach zu hoch ist. Und an dem Punkt ist der FC Bayern. Und dann musst du halt teure Leute abgeben. Und dann musst du halt neu verpflichtete Leute, hungrige Leute, die noch nicht ihre Meriten gesammelt haben, erstmal wieder so an dieses Niveau heranbringen. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel Michael Olise. Du gibst einen Kingsley Coman möglicherweise ab, der verdient 17 Millionen, dann hast du 17 Millionen pro Jahr weg. Dann kommt ein Michael Olise, der verdient, ich weiß es nicht, lass es mal 5 Millionen sein. So. Dann ist Michael Olise bei 5 Millionen und bei der nächsten Vertragsverlängerung, wenn Michael Olise zweimal die Bayern zum Champions-League-Titel geschossen hat, dann kriegt er natürlich 12. Oder,
ja.
Also ja, man muss die Transfers, oder man muss die Vertragsverlängerungen schon ein bisschen auch aus dem Zeitgeist heraussehen. Erik-Maxim Choupo-Moting, dessen Vertrag wurde angeblich, das Grundgehalt wurde verdoppelt. Das wurde aber zu einer Zeit verdoppelt, als er gerade alles abgeschossen hat und geschossen und Tore gemacht hat, wo alle dachten, das wird jetzt der neue Ersatz Lewandowski. Und da war die Stürmernot des FC Bayern auch relativ groß. Also das ist nicht immer so einfach zu sagen, ja, der Hasan Salihamidzic und der Oliver Kahn, und Oliver Kahn hat sich ja schon dagegen gewehrt, die haben das Geld mit offenen Händen beim Fenster rausgeworfen. Erstens entscheiden das nicht immer nur die zwei Führungskräfte, sondern es gibt ja auch einen Aufsichtsrat und einen Finanzvorstand, der alle Zahlen kennt. Aber so eine Entwicklung ist ein Stück weit normal und dann muss man das halt wieder ein bisschen reparieren und muss das ein bisschen nach unten korrigieren und dann kann man sich wieder hochtasten. Also ich meine, ein Oliver Kahn und ein Stefan Effenberg, die haben früher 12 Millionen Mark, 6,5 Millionen Euro verdient angeblich. Das hat sich dann auch wieder ein bisschen, als die gegangen sind, hat sich das auch wieder von unten wieder ein bisschen mehr aufgebaut. Also keine Aufregung. Und wenn ich dann lese, heißt es ja, der Sané und der Kimmich und der Davies, die können ablösefrei gehen. Countdown, noch ein Jahr. Den Bayern droht ein Finanzfiasko. Sehe ich nicht so. Den Bayern droht eher da ein Imageproblem, weil natürlich das immer so eine kleine Peinlichkeit ist, wenn man einen Spieler ablösefrei gehen lassen muss. Ja. Stichwort David Alaba, da hat es sehr, sehr weh getan. Aber es ist kein Zeitpunkt, jetzt hier irgendwie in Panik auszubrechen, sondern das ist so ein Punkt, wo die Bayern jetzt stehen in diesem Gehaltsgefüge, der, glaube ich, alle 5-6 Jahre kommt. Das ist einfach so.
Würdest du sagen, damit, weil ja schon die Frage so ein bisschen aufgeworfen war, war das jetzt Umbruch genug in diesem Sommer? Ne? Also, dass du 3 Neuzugänge plus einen Leihrückkehrer holst und ja, 2 Spieler verkaufst, 2 Spieler sozusagen ablösefrei gehen lässt mit Bounassar und Choupo-Moting und dann jetzt noch 1-2 Leihen machst von jungen Spielern, Alavanna und Kretzig, was wir ja schon besprochen haben, war ja schon so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ja, war das jetzt Umbruch genug? Du würdest sagen, der Umbruch fängt nicht nur damit an, dass jemand den Verein verlässt, sondern genauso, dass es wie gesagt, dass der neue Trainer da ist, dass Max Eberl jetzt noch länger eingearbeitet ist, noch mehr Überblick über Finanzen hat und halt genau das steuern kann, wie jetzt eben die Verträge der Zukunft aussehen, dass man sagt, okay, ein Umbruch kann auch einfach nur bedeuten, dass die Spieler zu anderen Bezügen für die Zukunft weiterspielen und dadurch dann irgendwann sich nochmal eine neue Hierarchie, Neuzugänge geholt werden können und so weiter, dass sich dadurch so ein leichter, schleichender Umbruch entwickelt.
Ja.
Und nicht also dieses Radikale, weißt du, also wenn beim Wort Umbruch denken wir doch alle, also denken wir alle, ist klar, da gehen 8 Spieler, da kommen 8 neu. So, das ist nur mal, um eine grobe Zahl zu nennen. Das ist doch dieses Klassische, was du fast in jeder Sommerperiode jetzt beim FC Chelsea zum Beispiel siehst, da wechseln 20 Spieler den Verein. Ne, so,
ja,
so
aber Chelsea,
dramatisch.
Also Chelsea, also
naja,
das ist ja teilweise
sagen,
Hanebüchen.
Das wollen wir auch nicht als Benchmark setzen, ne, aber nur um das mal zu sehen, was eigentlich ein Umbruch auch mal bedeuten könnte, dass das nicht so weit kommen könnte, war uns ja allen bewusst, dass es da eher um 4, 5 Personalien geht, das war ja von vornherein klar. Und trotzdem hört es sich ja aktuell eher danach an, dass die Bayern Abstand davon genommen haben, jetzt wie wild da den Kader umzusortieren, sondern eher, ja halt, wie du es eben versucht hast zu erklären, zu versuchen bei den Verträgen was zu verändern, um halt diese Gehaltsstruktur wieder so anzupassen, dass du halt eben nicht langfristig kleine Brötchen backen musst.
Ja, man muss ein gutes Gleichgewicht da hinkriegen. Also das ist ja, wer sich an den Wirtschaftsunterricht in der Schule erinnert, es gibt ja das Maximalprinzip und das Minimalprinzip. Also habe ich Summe X im Geldbeutel und suche mir das qualitativ beste Handy, das ich für das Geld bekomme. Oder mache ich es umgekehrt? Also das ist ja in allen Lebenslagen so, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie stimmen muss. Und das hat in der vergangenen Saison nicht gestimmt, weil man keine Titel geholt hat. Also für den Einsatz, man ist eine Wette eingegangen, man bezahlt den Spielern so und so viel Geld und wettet darauf, dass man die und die Erfolge zurückbekommt. Man ist mit null rausgegangen. Also jeder Roulette-Spieler weiß, wie das läuft.
Schlechter Abend im Casino.
Schlechter Abend im Casino. Aber weil, so du mich gefragt, weil du mich gefragt hast, reicht dieser Umbruch? Also wenn ich an den Moment zurückdenke, als ich in Heidenheim Max Eberl gegenübergestanden habe und er Wörter wie Scheißdreck benutzt hat und richtig angesäuert war und dann gesagt hat, ja, es muss schon ein richtiger Umbruch werden, da habe ich ehrlich gesagt in Sachen Kader habe ich mit mehr gerechnet, dass da noch mehr herumgewirbelt wird.
Ich wollte gerade sagen, weil im Endeffekt hast du jetzt eigentlich nur, dadurch, dass Buna Sarr, Choupo-Moting eh keine Leistungsträger in der letzten Saison zumindest mehr waren, von Masraoui als Leistungsträger zu sprechen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt anfangen, war zumindest ein Vielspieler vielleicht, aber auch nicht ein Leistungsträger, hast du eigentlich im Endeffekt De Ligt abgegeben, Goretzka so ein bisschen in die zweite Reihe geschoben und ansonsten zumindest die Startelf jetzt in Ulm hatte auch keinen Neuzugang in sich drin, was allerdings auch Gründer hat, Olysee lange bei Olympia gewesen, jetzt ist er seit kurzem dabei, der wird natürlich auch um den Stammplatz kämpfen, genauso ein Palinha ist wegen der EM noch nicht allzu lange dabei, aber an sich sind dort 11 Leute aufgelaufen, die in der letzten Saison auch schon in Heidenheim auf dem Platz standen.
Ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass Vincent Kompany gesagt hat, Leute, ich halte von diesen aktuellen Spielern schon einiges und ich möchte mir und euch schon beweisen, dass man aus dem Kader mehr rausholen kann. Kann ja auch sein, dass da Vincent Kompany ein bisschen gebremst hat. Und ich wiederhole mich, ich bin schon jemand, der sagt, wenn ich jemanden mit Potenzial X habe, schon im Verein, dann versuche ich lieber, den auf sein Niveau wieder zu heben, bevor ich mir einen Spieler hole, von dem ich überhaupt nicht weiß. Also das ist ja dann ein größeres Risiko. Ich glaube, es ist leichter, einen Leroy Sané, einen Serge Gnabry, einen Joshua Kimmich wieder auf ihr Top-Niveau zu heben, als einen Hans Hinterhuber aus Straubing zu verpflichten und den erstmal auf das Niveau zu bringen.
Ja gut, aber ich verstehe absolut, was du sagst. Und ich weiß, das war jetzt auch nur eine Metapher sozusagen oder beziehungsweise wolltest das nur ein bisschen spielerisch aufwerten, aber die Bayern verpflichten ja jetzt ja nicht Hans Hinterhuber aus Straubinge. Die Bayern verpflichten Palinha, der ein Stammspieler ist, oder haben zumindest die Möglichkeiten, eine Art Palinha zu verpflichten, der Stammspieler von Portugal ist. Also das ist ja nicht so, die Bayern greifen ja in ein Regal, wo es möglich ist, Leute zu finden oder eine Ware zu finden, die du auch sofort öffnest und nicht erst wartest, bis die irgendwann mal in 3 Wochen reif ist.
ja, fair enough. Also Palhinha ist kein Hans Hinterhuber aus Straubing und keine Wundertüte. Da weiß man, was man hat. Da hat man schon Qualität eingekauft. Aber du weißt, was ich meine. Also ich
natürlich.
Ich glaube, dass wenn man Spieler schon mal im Verein hat, erstmal die Aufgabe hat, die auf ihr Topniveau zu bringen, als immer wild einzukaufen. Und war es Uli Hoeneß oder war es Jan-Christian Dresen, der das ja so ein bisschen angedeutet hat bei Thomas Tuchel? Ach ja, Uli Hoeneß war es, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er gesagt hat, richtig, man kann nicht einfach immer wild einkaufen, sondern man muss die Leute auch mal besser machen.
Auch mal viel trainieren. Die man
schon hat. Ne? Ja, es ist zu wenig gearbeitet worden.
Ganz genau. Das sind alles Aussagen, die da gefallen sind. Also es ist jetzt nichts, was wir uns hier aus der Nase herbeiziehen, sondern ist alles gefallen. Wir haben jetzt, weil wir gleich tatsächlich noch ganz kurz über Manuel Neuer reden wollen und ich schon wieder die Zeit im Blick habe, deswegen vielleicht noch der eine Satz. Jetzt haben wir so viel über den Kader gesprochen. Max Eber hat was zum Kader gesagt, hat er am Anfang dieses Podcasts, für alle, die da schon zugehört haben, ja auch was über die Ziele gesagt, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen suffisant gemeint ist mit, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann am Ende gucken, ne, wie viele Titel dabei rumkommen. Das sagen ja mehrere Leute. Was glaubst du denn? Stand jetzt, Kader würde so bleiben. Was traust du ihnen titelmäßig zu? Du hast es vorhin schon angedeutet, es könnte in der Meisterschaft wieder auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztes Jahr war es ja nicht so, mit Leverkusen hinauslaufen. Sind die Bayern gerüstet, um den Titel wieder anzugreifen?
Der Kader hat das Potenzial, das Double zu holen. Das hat aber der Kader in der vergangenen Saison auch gehabt, meines Erachtens. Ja. Ja. In der Champions League, wenn ich da an Mannschaften wie Manchester City denke oder wenn ich da an Real Madrid denke, da wird es mit einem Titel schwer. Da wäre das Halbfinale, Viertelfinale muss sein, auch aus finanzieller Sicht, und Halbfinale wäre schon zufriedenstellend.
Obwohl wir alle wissen, das wollen wir dann in den nächsten Wochen irgendwann nochmal in Ruhe besprechen, wenn die Champions League-Saison auch losgeht, dass das Finale ja aus bestimmten Gründen sehr, sehr großes Ziel wäre.
Ja, es gibt einen Menschen, der war damals noch Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern, der hat gesagt, da müssen wir dabei sein.
Ja, ich höre tatsächlich die Stimme dieses Jahr wieder ähnlich klingen, weil, wie gesagt, wie 2012, da war ich ein 14-jähriger Junge. Also und jetzt heute sprechen wir darüber. Da weißt du, was in den Jahren alles passiert ist oder wie lange das auch schon wieder her ist und wann auch dann danach irgendwann mal wieder erst die Chance sein würde, ein Finale im eigenen Stadion zu spielen.
Ja, du weißt ja, dass ich 2011 am 1. August mein Praktikum bei Sport1 begonnen habe und damals auch schon ein bisschen beim FC Bayern unterwegs war, und damals hat man schon gemerkt, dieses Finale daheim 2012, das hat von Tag 1 an den ganzen Verein elektrisiert, weil man natürlich auch das Champions League Finale 2010 erlebt hatte in Madrid gegen Inter Mailand. Da fühlte man sich auf dem Niveau, dass man das selbstbewusst sagen kann, wir wollen ins Finale in München. Dieses Kribbeln, dieses Brennen, dieses Feuer spüre ich beim FC Bayern derzeit noch nicht, weil man erstmal andere Probleme hat, weil das Finale daheim 2.0 schon arg weit entfernt ist. Und wenn sich Max Eberl jetzt hinstellen würde und sagen würde, jawohl, das ist das absolute Ziel, da müssen wir dabei sein, da würde er, glaube ich, belächelt werden.
Ja,
und das war bei Uli Hoeneß, als der das damals gesagt hat, war das nicht so. Wobei man sagen muss, das wird ja oftmals falsch verstanden. Uli Hoeneß hat damals gesagt, ja, da findet das Finale in München statt, da müssen wir dabei sein. Allerdings haben die Bayern davor nur den vierten Platz erreicht und mussten, oder dritten Platz, ich weiß es nicht, auf alle Fälle mussten sie in die Champions League Qualifikation. Und da hat Uli Hoeneß darauf hingewiesen, wir müssen in die Champions League kommen, um dann die Chance zu haben, da nach München zu kommen. Also
hast du auch nochmal was richtig gestellt da.
Genau, also ich habe ihn damals gar nicht so verstanden, dass er gesagt hat, das Finale ist Pflicht, sondern es muss Pflicht sein, dass wir überhaupt an dem Wettbewerb teilnehmen. Dass wir überhaupt eine Chance haben, dahin zu kommen.
Na gut. Lass uns, wie gesagt, da einen Haken dran machen. Du hast es ja eben schon richtig gesagt, das ist ja auch noch ein bisschen hin. Uns wird es ja das Jahr über noch ordentlich verfolgen, diese Champions-League-Saison, wenn sie dann im September wieder richtig losgeht. Und uns nochmal zum Ende dieses Podcasts mit etwas beschäftigen, was viel näher dran ist. Und zwar, um genau zu sein, ungefähr 24 Stunden alt. Eine Nachricht, die ja, glaube ich, ganz Deutschland sehr interessiert hat, so vielleicht sogar ein bisschen geschockt hat. Auch wenn die letzten Tage immer mehr damit zu rechnen war, dass jetzt langsam eine Entscheidung kommt. Manuel Neuer ist nämlich aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten nach 15 Jahren. Und wie das passieren konnte, die Art und Weise, wie es am Ende passiert ist und was es jetzt so ein bisschen fürs deutsche Tor und auch für die Zukunft beim FC Bayern von Manuel Neuer bedeuten kann, das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz besprechen in unserer zweiten Rubrik.
Die Verkündung der Woche.
Ja, Kumbi, ich habe es eben schon angedeutet, 15 Jahre, 2009 hat er sein Debüt gegeben, 8 Turniere, ein Weltmeistertitel, jetzt nochmal diese Heim-EM mitgenommen zum Abschluss, nach diesem großen Verletzungsschock, den er 2023 Anfang des Jahres hatte. Man hatte gestern schon ihm irgendwie angemerkt, er hat ein Statement bei Instagram gemacht, ein kurzes Video, dass er diese Heim-EM nochmal spielen durfte, das hat ihm, glaube ich, ganz, ganz viel bedeutet. Also das zum Abschluss, das nochmal geschafft hat, da so zurückzukommen, das auch nochmal erleben zu dürfen, jetzt nach den, in den 15 Jahren, wo er sehr viel erlebt hat im DFB, das, glaube ich, hat er so ein bisschen als krönenden Abschluss empfunden. Oder sehe ich das falsch?
Ja, den Eindruck habe ich schon und ich glaube, für ihn wiegt auch schwer, dass er sich selber nochmal bewiesen hat, dass er nach dieser karrieregefährdenden Verletzung nochmal zurückgekommen ist, nochmal Leistung gebracht hat und sich nochmal da ins Tor hineingespielt hat der Nationalmannschaft. Das gibt ihm auch Genugtuung und gibt ihm Zufriedenheit. Ich finde es gut, dass er zurückgetreten ist. Es ist der richtige Zeitpunkt. Es fühlt sich richtig an. Und Julian Nagelsmann hat ja nach der EM all diesen alten Recken das Schicksal selbst in die Hand gegeben und gesagt, ihr könnt selber drüber entscheiden, ob ihr weitermacht oder nicht. Und es gibt nichts Schmerzhafteres, als wenn man, die Metapher, glaube ich, hatten wir auch schon, wenn man dem Opa sagen muss, er soll mit dem Autofahren aufhören. Also lieber durch die Vordertür rausgehen, als durch die Hintertür rausgeschmissen werden. Und
das haben jetzt im Endeffekt alle vier so gemacht. Also gut, bei Toni Kroos war schon im Vorfeld klar, dass es so kommen wird durch seine Karriere. Aber Thomas Müller, genauso wie Ilkay Gündogan, ja auch Anfang der Woche, also ist jetzt ja ganz kurz hintereinander und jetzt Manuel Neuer, es haben alle diesen Weg so gewählt. Frei bestimmend, selber zu entscheiden, mit dem Highlight Heim-EM, das war's.
Ja, und bei Manuel Neuer hat es mich am meisten überrascht von allen, weil er ja als Torwart schon Egoist sein muss, weil er ein Ego-Shooter ist, weil du halt einfach so exponiert bist auf der Torwartstelle, die gibt's nur einmal. Da kannst du dir keine Schwäche leisten. Da kannst du nicht sagen, ich lasse den anderen auch mal ein bisschen spielen, weil so schnell kann es gehen und du bist raus. Von dem her achten Torhüter schon ganz genau auf ihr Standing und das war bei Manuel Neuer immer so. Der hat niemanden irgendein Spiel geschenkt, auch einem Alex Nübel nicht, wir erinnern uns. Von dem her hat es mich bei ihm am meisten überrascht, dass er zurücktritt, aber es zeigt halt dann auch seine charakterliche Größe, dass er dann ja auch auf Fußball-Deutschland und Julian Nagelsmann so ein bisschen diese Diskussion erspart. Also die Diskussion wäre 1000%ig gekommen und du musst ja derzeit bei der Nationalmannschaft alles aus der Sicht von 2026, von der Weltmeisterschaft sehen. Und da sattelst du nochmal 2 Jahre drauf bei Manuel Neuer, dann ist er 40. Von dem her gibt er jetzt Julian Nagelsmann die Chance, 2 Jahre lang den richtigen Torhüter auszusuchen. Ich gehe davon aus, dass es Marc-André Ter Stegen sein wird. Und dann, weil, also die Aufgabe dieser Europameisterschaft war für mich persönlich, die Mannschaft emotional mit den Fans zu versöhnen. Das ist jetzt Manuel Neuer gelungen. Und jetzt geht es darum, wieder sportlichen Erfolg zu feiern. Jetzt geht es wieder auf Titeljagd. Weil du ja meine Metaphern so liebst. Also
jetzt bin ich sehr gespannt.
Bei einer Seilschaft ist es ja oft so, der Mann, der an vorderster Stelle ist oder die Frau, die an vorderster Stelle ist bei der Besteigung des Gipfels, da gibt dann der Führer der Seilschaft zum Schluss die letzten Meter, gibt er ab und dann gehen die anderen zuerst hoch. Und so wirkt es für mich zurzeit. Also Manuel Neuer hat jetzt das Feld bestellt. Es ist emotional zwischen den Fans und der Mannschaft wieder alles gut. Und jetzt lässt er Platz für frische Ideen, für jetzt lässt er auch mal Marc-André ter Stegen Freiräume, der war wirklich jahrelang brav, er hat sich nur einmal aufgemuckt und da hat dann Uli Hoeneß ihm einen auf den Deckel gegeben. Und Marc-André ter Stegen hat sich, also er muss Leistung bringen, ganz klar, aber hat sich emotional und charakterlich einfach verdient, jetzt seine Nationalmannschaftskarriere wirklich zu starten.
Wie hat es Toni Kroos so schön gesagt, Deutschland hat sein liebstes Kind zurück und damit auch seine liebsten Kinder aus dieser Weltmeistergeneration, die letzten drei, die jetzt noch dabei waren, mit Kroos, mit Müller, mit Neuer, die ja alle auch vor dem Turnier teilweise noch in den letzten Jahren immer wieder in der, in der Kritik standen und jetzt aber alle, wie du es eben bewertet hast, vollkommen erhobenen Hauptes diese Nationalmannschaftskarriere niedergelegt haben. Genauso Gündogan auch. Also auch da gab es ja Kritik ohne Ende. Und es gab jetzt ja im Anschluss wirklich sehr, sehr viele lobende Berichte, viele lobende Worte, viele lobende Rückmeldungen, dass die vier einfach eine große Zeit der deutschen Nationalmannschaft mitgeprägt haben.
Ja, und Mittwochvormittag in unserer digitalen Sendung 2:10 haben Ruth Hoffmann und Bjarne Vogt, der Moderator dieses Podcasts, die Frage diskutiert, muss Manuel Neuer schnell für Klarheit sorgen, weil es gab ja den Bericht von Bild, der sich nicht bewahrheitet hat, nämlich dass Manuel Neuer weitermachen will, die September-Länderspiele auslässt und dann irgendwann mal wieder einsteigen möchte. Da haben wir die Frage diskutiert, muss Manuel Neuer für Klarheit sorgen und ein paar Stunden später hat er für Klarheit gesorgt.
Ja. Du, vielen Dank, den Zehner bekommst du später per PayPal, dass du das nochmal untergebracht hast hier. Das ist sehr gut. Einer von den beiden Besagten hat tatsächlich auch gesagt, ich glaube, es ist Zeit zu gehen für ihn. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber vielleicht.
Naja, wenn du sagst, kann man das ja nochmal nachschauen. Ein Nerd der beiden und deine Gesprächspartnerin war eine Frau, dann wirst es ja du gewesen sein.
Sieht ganz danach aus.
Die 10 Euro darfst du behalten. Du hast das richtige Gespür gehabt und Manuel Neuer hat sich nach dir gerichtet. Ich glaube dass dieses schicke Video erst gestern entstanden ist.
Nee, ich glaube, wer weiß, vielleicht hat er auch direkt nach 2:10 gesagt, holt die Kamera raus, Jungs, wir nehmen da was auf.
Wo ist die Deutschlandflagge? Leg die bitte mal hier parat.
Es reicht.
Nee, also wenn du den Abschied, wie der inszeniert wurde, gesehen hast, das hatte schon Vorbereitungszeit.
Soll ja auch so sein, soll ja im Endeffekt auch, wie gesagt, gucken sich dann ja auch aber Millionen von Menschen an, wollen ja auch alle, dass es was Vernünftiges ist und es ist so eine große Karriere, also das kann man jetzt zum Abschluss nochmal festhalten bei jedem Flachs, den wir hier machen. Er ist einer der, wenn nicht der größte Torhüter, der jemals im deutschen Tor gestanden ist. Ja. Wie gesagt, trotz 15 Jahre in der Nationalmannschaft, 124 Spiele. Ja, trotz Sepp Maier, Oli Kahn, also das sind, wie gesagt, ein, zwei Namen, die da mit ranreichen natürlich, vielleicht auf einer Stufe. Das will ich jetzt überhaupt nicht bewerten, das kann jeder von sich da draußen. Ist ja auch eine subjektive Frage irgendwo, aber er gehört zu dieser Regel mit dazu. Und nicht nur durch den Weltmeistertitel, sondern durch allem. Er war über 7 Jahre Kapitän. Also wie gesagt, es geht eine sehr, sehr große Karriere zu Ende und dann soll es ja auch mit ein bisschen Vorlauf passieren. Ist ja total normal.
Und man erkennt auch daran, dass es selbstbestimmt war. In Korea hat er gesagt, er muss Gespräche führen zu diesem Thema. Ich habe ihn gefragt, mit wem musst du denn da Gespräche führen? Und er hat gesagt, in erster Linie mit mir selbst. Ja. Also klar, er ist jetzt auch Papa. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, da ist man auch gerne mal zu Hause und hüpft nicht irgendwo in Sarajevo oder Budapest rum und spielt da Fußball. Von dem her, es fühlt sich von außen betrachtet total richtig an.
Ja. Dann Strich drunter unter diese Geschichte. Am Sonntag wird er allerdings nicht zu Hause sitzen. Da wird er in Wolfsburg sein, um 15:30 Uhr, denn da geht die Bundesliga los. Und Kumi, du weißt, dass ich dann immer rund um die Bundesliga dir davor die Frage stelle. Ich weiß auch, dass du sie total gerne hast. Und ich weiß auch, dass du jetzt gerade in diesem Moment die Augen verdrehen wirst. Denn ich frage dich natürlich, was ist denn dein Tipp? Gelingt der Saisonauftakt in Wolfsburg?
Die Bayern gewinnen 1:0.
Da hätte ich nicht mit gerechnet. Das wird ein ganz knappes Ding, sagst du.
Ja, Harry Kane in der 24. Minute, dann wird es ein paar Mal knapp und dann retten sie das Ding aber über die Zeit und dann war es ein Arbeitssieg und dann heißt es nachträglich, so muss es sein, Hauptsache mit einem Sieg gestartet, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wir müssen noch hart an uns arbeiten, so wird es laufen.
Du erzählst mir das mit so viel Überzeugung, dass ich wirklich dabei bin. Ich muss heute Abend noch meinen Kicktipp machen. Könnte sein, dass das jetzt 0-1, also für alle da draußen. Die Überzeugung in Kumbis Stimme, du erzählst mir ja häufig was, wie es aussieht, aber die habe ich selten so gehört. Auch die Teilversessenheit,
ja, ich habe mir jetzt gedacht, in der alten Saison habe ich immer so rumgedruckst und so gejammert, wenn ich Tipps abgeben muss. Ich werde jetzt in dieser Saison, werde ich zack, 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 die
neue
Tipps werde ich raushauen. Und irgendwann werde ich einen Glückstreffer landen und dann werden alle sagen, lecco mio, der hat ja Ahnung.
Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, ob dieser Glückstreffer jetzt schon am Wochenende passiert oder ob der, wie gesagt, noch etwas länger dauern wird. Damit soll es das für heute gewesen sein, Kumbi. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Und, ja, heute war es wie immer sehr, sehr angenehm.
Das freut mich doch. Und dann hören wir uns in Ruhe in der nächsten Woche wieder. Und dann mit den ersten Eindrücken schon vom ersten Bundesligaspiel des FC Bayern in Wolfsburg. Bis dahin, macht's gut und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao, ciao.